bei der vorletzten Station sind die meisten Leute Gott sei Dank ausgestiegen. Auch eine Person, die hinter mir gestanden ist und mir beim Aussteigen noch kurz zwischen die Beine gegriffen hat.
Das waren irgendwie 10 Minuten oder so, die ich da mit denen diskutiert habe, wo mir vorgeworfen wurde, was bist du denn für eine Zicke, was bist du denn, wie unentspannt bist du denn? Mein Nein wurde einfach nicht akzeptiert.
Ich fand das Video wirklich gut, bis er am Ende Folgendes sagte. Da ich mir sicher bin, dass nur Frauen mein Tutorial ansehen, seid so lieb und erzählt euren Freundinnen davon. Also, weil Männer kennen sich ja mit technologischen Geräten besser aus und haben es daher nicht nötig, sich sein Tutorial anzusehen.
Wir standen vor der Schule in einem Kreis und haben uns unterhalten. Als ein älterer Schüler zu unserer Gruppe dazukommt und mich fragt, was meine BH-Größe ist, da es in einer Klasse eine Wette über meine BH-Größe gibt und er gerne wissen würde, ob er diese Wette gewonnen hat.
Als ich mit 18 Jahren in einer Bar arbeitete und gegen 4 Uhr morgens nicht mehr für die Späße der betrunkenen Kunden zu haben war, fragte mich ein Mann um die 30 zum Beispiel mal, warum ich so schlecht drauf sei, ob ich etwa untervögelt wäre.
Sind wir alle Sexisten, Beatrice Frasel? Hallo ihr Lieben, was ihr da jetzt gerade gehört habt, waren nur ein paar Ausschnitte aus Erlebnissen, die Frauen in den letzten Wochen an die Wienerin und an die Plattform Euder It Sexism geschickt haben. Wir haben gemeinsam dazu aufgerufen, genau diese Momente mit uns zu teilen und das haben sie gemacht. Sexismus ist auch unser heutiges Thema in der 15. Folge des Wienerin Podcasts Feminismus zum Mithören. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin die Chefredakteurin der Wienerin und sehr happy, dass heute die Social-Media-Aktivistin und Genderwissenschaftlerin Beatrice Frasel bei uns zu Gast ist. Hallo Beatrice.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Liebe Beatrice, ehe wir uns auf diese teils heftigen Aussagen irgendwie stürzen werden und mal schauen werden, was da dahinter liegt, mal eine Verständnisfrage für mich und vielleicht auch für die Zuhörerinnen zum Einsteigen. Was ist denn eigentlich Sexismus im Alltag? Gibt es da eine Definition oder sowas?
Na, Sexismus insgesamt ist mal geschlechtsspezifische Diskriminierung, die trifft strukturell in einer patriarchalen Gesellschaft Frauen. Und es ist sozusagen, Alltagssexismus ist die Summe aller unterschiedlichen Erwartungen, aller unterschiedlichen Bewertungen, die wir verschiedenen Geschlechtern zuteil werden lassen. Unterschiedliche Erwartungen in Bezug auf das, was sie können, in Bezug auf Talente, die sie haben, in Bezug auf Interessen, die sie haben. Es ist die unterschiedliche Bewertung, zum Beispiel aufgrund des Aussehens. Es geht aber bis hin zu sexueller Belästigung. Ich glaube, da werden wir in Folge dann auch noch ein paar Beispiele hören. Und ich glaube, was ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass wir alle sexistisch sind, weil wir alle in einer sexistischen Gesellschaft aufgewachsen sind. Und es geht halt immer darum, diesen Sexismus zu reflektieren. Das heißt, bei Sexismus geht es dann eben ganz oft nicht darum zu sagen, du bist ein böser Sexist, sondern es geht darum, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass das, was sie gerade gedacht oder gesagt oder getan haben, sexistisch ist. Und das muss dann reflektiert werden. Bei Alltagssexismus ist es zudem noch so, dass nicht jeder Sexismus böse gemeint ist. Also es gibt auch das Phänomen des Benevolent Sexism, nennt man das auf Englisch, im Vergleich zum Hostile Sexism, also bösartiger und gut gemeinter, unter Anführungszeichen, Sexismus. Gut gemeinter Sexismus kann zum Beispiel sein, wenn ich einer Frau die ganze Zeit Komplimente mache in Bezug auf ihr Aussehen im Job, ja, und dabei auf ihre Qualifikation oder ihre Talente oder was auch immer vergesse. Genau, und was auch noch eine ganz typische Form von Alltagssexismus ist, sind so genannte Mikroaggressionen. Also wenn ich, und da muss auch nicht alles immer böse gemeint sein, aber es kann trotzdem sexistisch sein, weil es eben auf einer unterschiedlichen Bewertung von Geschlechtern basiert.
Und warum tun wir das? Was hat das für eine Funktion? Was hat Sexismus für eine Funktion?
Also warum tun wir das? Weil wir alle, wie gesagt, in einer sexistischen Gesellschaft aufwachsen, wo Sexismus einfach komplett normal ist und wo wir von klein auf lernen, Frauen und Männer unterschiedlich zu bewerten, unterschiedlich zu behandeln, unterschiedlich zuzuhören, in unterschiedliche Eigenschaften zuzuschreiben. sozusagen hostiler Sexismus hat ganz oft die Funktion.
Hostiler ist jetzt der Bösartige.
Genau. Hat ganz oft die Funktion, sozusagen sich mit der eigenen Verunsicherung in Bezug auf Geschlechterrollen besser zurechtzufinden. Zum Beispiel, wenn ich als Mann eine junge Frau immer als junges Fräulein anspreche oder als junge Dame oder so, geht es halt ganz oft darum, diese Frau in ihre Schranken zu weisen und meine eigene dominante, privilegierte Position quasi aufrecht zu erhalten. Also es geht ganz oft auch um Verunsicherung in Bezug auf die eigene Geschlechterrolle und um Verunsicherung in Bezug auf sich insgesamt verändernde Geschlechterrollen.
Ja, Sexismus begegnet uns oft. Wahrscheinlich redet man so allgemein auch deswegen oft von Alltagssexismus, weil es so im Alltag irgendwie verwoben wird. Ich habe da eine ganz aktuelle Zahl, die betrifft zwar Deutschland, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie in Österreich nicht viel anders ist und sie ist ganz neu, weil sie erst vom November des letzten Jahres ist. Da hat das deutsche Bundesfamilienministerium eine Studie veröffentlicht, wonach 68%, also fast 70% und 50% der Männer nehmen Sexismus in ihrem Umfeld wahr. Und bei den Frauen kam raus, dass die sozusagen als den höchsten sexistisch aufgeladensten Platz, in dem sie sich befinden, ist der öffentliche Raum. Mhm. Und ich würde sagen, vielleicht hören wir uns da mal ein Beispiel oder zwei Beispiele dazu an.
Vor ein paar Monaten war ich laufen, zufällig in der Nähe von der Schule, wo ich als Volksschullehrerin unterrichte. Und die letzten paar Schritte bin ich zu Fuß gegangen und habe auf meinem Handy herumgetan, als ein Auto an mir vorbeifuhr. In diesem Auto saß ein Mann und ein etwa 14-jähriges Mädchen am Beifahrersitz. Und in dem Moment, wo sie genau neben mir vorbeifuhren, schrie der Mann aus dem Fenster: "Bist du deppert, du bist so geil, das packe ich nicht." Ich blieb wie erstarrt stehen und schaute ihn mit großen Augen an. Er war auch nicht besonders schnell beim Vorbeifahren und lachte mir ganz laut und hämisch ins Gesicht. Ich bin einige Sekunden wie angewurzelt stehen geblieben und bin dann schnell nach Hause gegangen und bin in Tränen ausgebrochen, weil ich mich so gedemütigt und so hilflos gefühlt habe in der Situation. Vor allem hat mich die Anwesenheit von dem 14-jährigen Mädchen auf dem Beifahrersitz sehr belastet, weil ich mir einfach gar nicht vorstellen will, welches Gefühl sie dabei hatte, welches Bild sie hier da mitbekommen hat. Und gleichzeitig war auch eine meiner größten Sorgen, wie diese Situation ausgegangen wäre, wenn eine Schülerin oder ein Schüler von mir das mitbekommen hätten, mich gesehen hätten, mich so erlebt hätten.
Es war vor einigen Wochen an einem Freitag. Ich bin nach der Arbeit in der U-Bahn gestanden und die U-Bahn war gesteckt voll. Ich habe mich wahnsinnig aufs Wochenende gefreut und bei der vorletzten Station sind die meisten Leute Gott sei Dank ausgestiegen. Auch eine Person, die hinter mir gestanden ist und mir beim Aussteigen noch kurz zwischen die Beine gegriffen hat und dann einfach gegangen ist. Ich habe mich sofort umgedreht, aber ich konnte keine Person eindeutig ausfindig machen. Und außerdem war ich sowieso ziemlich perplex und bin wie angewurzelt stehen geblieben. Allerdings bin ich bis heute ziemlich wütend auf mich, dass ich nicht trotzdem einfach hey oder sonst irgendwas geschrien habe.
Ja, die Szene, die jetzt auch die letzte Frau hier beschrieben hat, so dieses im öffentlichen Raum, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, da ist wahrscheinlich den allermeisten Frauen schon irgendwas in diese Richtung passiert, unterschiedlicher Natur. Tatsächlich habe ich auch sowas erst unlängst erlebt. Noch dazu in einer ganz vollen U-Bahn, also noch ein bisschen absurder, dass ein Mann mir gegenüber einfach irgendwie so seinen Penis ausgepackt hat und ich habe auch nichts Gescheiteres mir einfallen lassen, als wegzugehen und irgendwie schockiert zu sein und auch hilflos zu sein. Und das würde mich jetzt irgendwie interessieren, wie kommt es dazu, dass es diesen hilflos und angewurzelt und schockstarre Moment gibt und was ist der Zweck von dieser Art von sexueller Belästigung oder Sexismus?
Ja, erstens, es tut mir leid, dass du das erleben musstest. Du bist eine von ganz vielen damit. Also die Statistik sagt uns, circa 3/4 aller Frauen erleben sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum. Ich gehe davon aus, dass es noch viel mehr sind. Ich kenne keine Frau in meinem Umfeld, die nicht irgendwann mal sowas erlebt hat. Ja, also da kommen mehrere Ebenen zusammen. Also erstens, glaube ich, muss man mal sagen, zeigt das sehr eindrücklich, wie sehr weibliche Körper als öffentliches Gut betrachtet werden, beziehungsweise wie sehr die Idee verwurzelt ist in unserer Gesellschaft, dass Männer ein Recht haben auf Zugriff. Entweder indem sie es kommentieren, wie bei der Joggerin, ungefragt, oder indem sie einfach tatsächlich zugreifen. Dass wir versteinern in so einem Moment, das ist ganz häufig der Fall. Ich bin keine Psychologin, deshalb kann ich jetzt auch nicht die genauen Mechanismen da anführen, aber meines Wissens ist das eine klassische Trauma-Response. Also wenn wir was Traumatisierendes erleben, ist Freezing, also starr werden, eine ganz klassische Reaktion. Also das sozusagen der Todstellreflex. Und was ich an deiner Erzählung ganz besonders interessant fand, ist, als du gesagt hast, mir ist selber nichts Gescheiteres eingefallen. Und ich finde, das ist auch ein ganz klassischer Teil von dieser Reaktion, dass wir danach uns denken, wie deppert bin ich eigentlich? Was hätte ich alles sagen können? Ja, was hätte ich alles tun sollen?
Danach hat man ja alle bereit.
Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das nichts sozusagen in dem, was passiert ist, die eigene Verantwortung ist. Und dass die Reaktion, also die versteinernde Reaktion auch eine ganz klassische Reaktion ist, die man sich nicht sozusagen vorwerfen muss. Was ich ganz wichtig finde in solchen Situationen ist, dass die es mitkriegen, was tun. Weil die eben nicht in dieser Situation sind, dass sie aufgrund einer Trauma-Response nichts tun können. Und als Zeugin oder Zeuge kann man sehr wohl eingreifen in solchen Momenten und oder laut was sagen oder wenn man schon nicht zu der Person, die übergriffig ist, was sagen möchte, weil man vielleicht selber Angst hat, kann man zumindest zu der Person hingehen und sagen, ich habe das jetzt gesehen, was dir passiert ist, das ist nicht okay, wie geht's dir, kann ich irgendwas tun für dich? Mhm. Zumindest das kann man tun.
Ja. Das finde ich eh ganz interessant, kann man vielleicht auch bei dem nächsten Beispiel gleich dafür, was sozusagen das Umfeld wahrnimmt oder wie Sexismus vom Umfeld wahrgenommen wird, nochmal anders wie von den betroffenen Personen. Ich würde gern das Thema Sexismus und Flirten in Anführungszeichen aufmachen, weil es eben dazu auch ein paar Reaktionen gab und vielleicht hören wir uns dort auch zwei Sachen an oder eine eigentlich vielmehr.
In einem Club vor einem halben Jahr ungefähr, das ist schon ein bisschen länger her, als sich auch zwei Männer auf der Tanzfläche neben mich gestellt haben und nicht getanzt haben, sondern mich einfach nur angeschaut haben, was auf mich sehr bedrohlich gewirkt hat. Und ich habe denen klar verständlich gesagt, ich möchte nicht, dass ihr neben mir steht, ich möchte nicht, dass ihr mich so anschaut, bitte lasst mich in Ruhe, ich möchte auch nicht mit euch flirten, ich möchte auch nicht mit euch reden. Und die beiden sind einfach nicht weggegangen. Und ich habe andere Leute darauf aufmerksam gemacht, aber es hat sich nicht wirklich jemand drum gekümmert. Und ich habe wirklich irgendwann anfangen müssen zu schreien, weil ich mir nicht weiterhelfen konnte, weil niemand, nicht die Leute, die nämlich mir getanzt haben, niemand hat mir geholfen. Und mein Nein, ich möchte nicht mit euch reden, wurde einfach nicht akzeptiert von den beiden Männern. Im Endeffekt habe ich dann angefangen zu schreien, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Und dann haben Leute auch gemerkt, oder dann haben sich Leute auch angefangen, um mich zu kümmern und haben die beiden Männer weggezogen. Aber das waren irgendwie 10 Minuten oder so, die ich da mit denen diskutiert habe, wo mir vorgeworfen wurde, was bist du denn für eine Zicke, was bist du denn, wie unentspannt bist du denn? Ich bin nicht unentspannt, ich will einfach nur nicht mit euch reden. Und das wurde nicht akzeptiert. Und das ist für mich eine sehr schlimme Erfahrung gewesen, dass ich wirklich, wo ich so hilflos war, nichts machen konnte.
Das ist auch so eine Szene, die mehrfach auch gekommen ist in verschiedenen Mitteilungen von Frauen. Und was mir mal so als erstes dazu eingefallen ist, gerade diese Tanzszene, da liegt offenbar ein großes Missverständnis vor, dass sobald sich eine Frau zum Tanzen bewegt, es irgendwie das Gefühl gibt, die Frau tanzt für einen Mann oder für Männer. Was ist denn da los?
Naja, das ist wieder das Thema des Anspruchs auf Zugriff auf den Körper. Also ich meine, Ja, beim Tanz ist das vielleicht ganz verstärkt der Fall, dass es die Idee gibt, Frauen tanzen für Männer. Aber das Gleiche kann man auch sagen in Bezug auf Frauen, die sich schminken. Also gibt es auch oft die Idee, sie schminken sich für Männer oder wenn sie sich schön anziehen, sie ziehen sich an für Männer. Aber sexuelle Belästigung passiert ja nicht nur im Club, sondern das passiert auch auf der Straße. Also Catcalling ist zum Beispiel ein großes Thema, dass Frauen hinterher gepfiffen und hinterher geschrien wird oder was auch immer. Oder sie blöd angemacht werden im öffentlichen Raum. Und da kann man auch sagen, Frauen sind unterwegs für Männer sozusagen. Also es gibt oder auch bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Ja. Also ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einer Person, die beim AMS arbeitet und die hat mir erzählt, dass schon bei Einstellungsgesprächen ganz oft dass Frauen Übergriffe erleben. Und also was ich damit sagen möchte ist, ja, auch wenn das im Club passiert und man sagen kann, Männer haben den Eindruck, Frauen tanzen für Männer. Es ist insgesamt ein Problem, dass es ganz oft die Idee gibt, Frauen existieren für Männer. Ja? Also es ist nicht nur im Club der Fall. Da ist es halt eine besonders körperliche Situation, wo es ganz oft eben auch um Flirten geht. Und da ist das vielleicht verstärkt der Fall, aber es ist sozusagen in jedem Kontext der Fall, dass es ganz oft die Idee gibt, Frauen tun Dinge für Männer, weil Frauen sozusagen das Ziel haben, für Männer attraktiv zu sein. Ja, und sexuelle Belästigung hat grundsätzlich auch die Funktion, sozusagen Dominanz zum Ausdruck zu bringen und eine Hierarchie zu verfestigen einfach auch. Und ja.
Das Zweite, was du vorhin gesagt hast mit den U-Bahnen und so, dass ja eigentlich auch Menschen, die gerade nicht dieses Trauma erleben, dann eine gewisse Verantwortung haben könnten oder sich zu Wort melden könnten. Mhm. In der Situation wäre es ja auch so.
Genau,
und das
ja.
ist ja das, was die eine Frau jetzt ziemlich auch als so kritisiert hat, beziehungsweise wo sie so lange auch von allen rundherum nicht wahrgenommen wurde. Gibt dieses große Missverständnis unter Anführungszeichen, dass man in dieser nicht ganz klar abgegrenzten Situation, es geht um Tanzen, es geht vielleicht um Flirten, es geht vielleicht um irgendwas, dass sich da niemand zuständig fühlt?
Ich glaube, das ist auch ein insgesamtes Problem. Ich glaube auch, dass das nicht speziell auf Clubsituationen zutrifft. Was ich besonders erschütternd fand an diesem Beispiel ist, dass sie tatsächlich zu schreien beginnen musste, damit mal irgendwer irgendwie reagiert hat und dass sie sich nachher noch anhören musste, sie ist zickig und versteht keinen Spaß oder was auch immer. Das ist auch eine ganz häufige Reaktion dann, wenn man sozusagen das Recht auf eigene Grenzen einfordert. Ich glaube, dass es nicht ein Spezifikum dieser Situation ist, sondern ich glaube, dass das vielleicht kondensiert, dass solche Situationen vielleicht kondensieren, was Frauen im Alltag eben ganz oft erleben, auf der Straße, in der U-Bahn, im Job. Im Club ist das vielleicht durch die Körperlichkeit der Situation dann noch verstärkt, aber ich glaube, es ist kein Spezifikum.
Gehen wir vielleicht gleich zum Job, weil dort ist ja Sexismus ganz oft sozusagen in seiner reinen Form zu finden. Also die Abwertung oder die Nicht-Gleichstellung, sagen wir mal so, des Geschlechts wegen. Auch da gibt es eine Zahl, die ich ganz interessant fand von einer europäischen Studie, die von so einem Personalentwicklungsmagazin gerade rausgegeben wurde, wo auch mehr als die Hälfte aller Frauen Sexismus am Arbeitsplatz erleben. Und das Interessante ist dadurch, dass sexuelle Belästigung ein bisschen Awareness, also Aufmerksamkeit bekommen hat in letzter Zeit und gemeldet werden muss. Jetzt ist so dieser Sexismus kriegt so eine subtilere Note. Mhm. Also es wird mehr so mit Augenzwinkern gesehen, eine Frau. Ich gratuliere dir, dass du als Frau das Projekt jetzt leiten kannst. Zwinker, Smiley. Mhm. Und vielleicht hören wir uns dazu auch noch ganz kurz zwei Sachen an.
Meine Tätigkeiten umfassen in der Arbeit alle Bereiche, sei es das Reparieren von Motoren oder die Handhabung mit technischen Geräten, zum Beispiel eine Motorsäge, das Dachdecken oder das Herrichten von Speisen und die abschließende reinigende Arbeit. Und meine männlichen Kollegen müssen nur die technischen und unter Anführungszeichen typisch männlichen Arbeiten ausführen. Und ich hingegen muss auch Tätigkeiten ausführen, wie zum Beispiel das Abwaschen oder das Reinigen der Gastronomie, aber nur, weil ich eine Frau bin.
Ich habe mir letztens einen Alleskönner-Drucker bestellt. Und da ich es kaum erwarten konnte, bis er endlich da war, sah ich mir auf YouTube ein Tutorial an. Da wurde ganz unterhaltsam erklärt, wie der Drucker eingerichtet wird und was er alles kann. Ich fand das Video wirklich gut, bis er am Ende Folgendes sagte. Da ich mir sicher bin, dass nur Frauen mein Tutorial ansehen, seid so lieb und erzählt euren Freundinnen davon. Also, weil Männer kennen sich ja mit technologischen Geräten besser aus und haben es daher nicht nötig, sich sein Tutorial anzusehen.
Das waren jetzt zwei Beispiele, ein bisschen unterschiedliche. Mhm. Da, vielleicht magst du zu beiden was sagen, mhm. Das quasi klassische Sexismus. Also ich bin überqualifiziert, aber eine Frau und kriege deswegen andere Jobs und Entwicklungsmöglichkeiten. Mhm.
Ja, also ich meine, das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass an unterschiedliche Geschlechter unterschiedliche Erwartungen gestellt werden und unterschiedliche Vorstellungen vorherrschen, was sie können und was sie nicht können. Und dass sie eine Frau ist, wird ihr zugesprochen, dass sie Küchenarbeiten und Putzarbeiten gut erledigen kann und nicht eben technische Dinge, für die sie eigentlich qualifiziert ist. Also das ist ein ganz klassisches Beispiel von sexistischer Stereotypen, die sich in tatsächliches Handeln übersetzen. Und das zweite Beispiel, also da würde ich jetzt sagen, so von dem, was ich gehört habe, das wäre so ein klassisches Beispiel für Benevolent Sexism. Also ich gehe mal davon aus, dass er das nicht böse gemeint hat, aber halt einfach völlig unreflektiert dieses Statement gesetzt hat zum Schluss. Und in der Wirkung ist es dasselbe. Ja? Also es hat trotzdem die Wirkung, dass er diese Idee reproduziert, dass Frauen halt technisch nicht versiert sind. Ja? Und es hat möglicherweise auch die Funktion, sich selbst zu erhöhen und sozusagen sich als Mann, der das Frauen ganz paternalistisch erklärt, sich über diese Frauen zu stellen, die ihm zuhören.
Aber ist das, also ich verstehe das nämlich echt nicht ganz, weil der könnte ja auch einfach, ja. Also offenbar hat er ja ein gutes Tutorial gemacht in irgendeiner Art und Weise, sogar ein humorvolles, also die war ja, also es hat einen Markt getroffen und man könnte ja auch einfach Freude haben damit, es sollen sich viele anhören, möglichst viele, aber dieses Nachtreten, glaubst du wirklich, das ist so unabsichtlich?
Ich weiß es nicht, ich kann nicht in ihn reinschauen und ich habe es auch nicht gesehen, deshalb ist es jetzt schwer zu sagen, aber es kann, wie gesagt, auch sein, dass er sich eben bewusst auch erhöht und sich da irgendwie als Experte und also als Mann und Experte auch inszeniert, als jemand, der quasi den Frauen, die keine Ahnung haben, das erklärt. Das kann auch eine Erklärung sein. Mhm. Ja.
Ja.
Auf jeden Fall, also wenn es sexistisch ist, ist es auf jeden Fall, dass man mit dem Punkt und die Wirkung ist dieselbe, egal ob es jetzt beabsichtigt ist oder nicht beabsichtigt. Ja, es ist sexistisch.
Ja, was sozusagen absichtlich und nicht so absichtlich ist, tatsächlich ist das ein so ein bisschen eine graue Raum, graue Masse. Ich würde noch gerne auf ein Ding kommen, wo Österreich auch ganz gut ist, weil Humor in Österreich und Kabarett in Österreich oft auch auf so Rollenstereotype irgendwie aufbaut. Und ich habe nur irgendwie vor einer Woche oder vor 14 Tagen war das, wo der TV-Moderator, der Günther Jauch, der eine ganz große TV-Show moderiert, Wer wird Millionär, irgendwie auch in so ein Rollenstereotyp-Witzigkeit hineingestolpert ist. Und vielleicht magst du dazu auch ganz kurz was sagen, da habe ich jetzt kein Beispiel, aber ich erzähle es dir einfach, was passiert ist. Er hatte seinen Kandidaten da und am Schluss war die Frage nach einer Funktion von einer Küchenmaschine. Und der Typ wusste das nicht und hat einen Publikumsjoker genommen und einen Menschen ausgesucht und nimmt sich einen Mann und Günther Jauch flippt da völlig aus und sagt, sind Sie wahnsinnig, für eine Küchenmaschinenfrage einen Mann zu wählen? Und mittlerweile gibt es ja das Internet und das hat ihn auch ziemlich geprügelt dafür. Aber was ich nur damit sagen will, das ist, es betrifft sozusagen die breite Gesellschaft und mich würde es interessieren, wie du das einschätzt, was da sozusagen dann absichtlich, nicht absichtlich, was sich da so tut.
Ich kann nur mich wiederholen, indem ich sage, dass es wurscht ist, ob es absichtlich ist oder nicht absichtlich ist, hat den gleichen Effekt. Ja, es reproduziert Geschlechterstereotype und wertet Frauen ab in dem Zusammenhang. Was ich ganz besonders wichtig finde in dieser ganzen, es ist ja nur Spaß, es war ja nur ein Scherz, Verteidigung, die ja ganz oft kommt, dass Spaß und Diskriminierung oder Spaß und Sexismus keine einander ausschließenden Kategorien sind. Es kann sein, dass du es witzig gemeint hast, aber es ist trotzdem diskriminierend und man muss das trotzdem sagen, man muss trotzdem darauf hinweisen und es ist trotzdem etwas, was man unterlassen sollte. Man kann auch nicht diskriminierende Witze machen. Es kann schon sein, dass es ein Scherz ist, aber es wirkt trotzdem verletzend.
Jetzt sozusagen in dieser Absichtlichkeit, Unabsichtlichkeit, das verstehe ich schon, aber vielleicht können wir hier an der Stelle einen kleinen einen kleinen Service-Aspekt einbauen. Was wäre denn so, weil ich glaube, es gibt sicher viele Menschen, die jetzt grundsätzlich nicht sexistisch sein wollen, aber eben auch hier aufgewachsen sind. Und du hast gerade vorher am Anfang schon gesagt, wir alle sind Sexisten, so wie wir halt hier sitzen, weil wir daher kommen, wo wir herkommen. Was ist denn, gibt es denn irgend so eine quasi goldene Regel, wo man sagt, okay, überprüf's einfach einmal auf diese Art und Weise und dann weißt du, ob das sexistisch ist oder nicht?
Ja, was ich halt ganz sinnvoll finde in solchen Situationen ist, so die Geschlechter umzudrehen und sich zu überlegen, hätte ich das jetzt auch zu einem Mann gesagt oder wäre das völlig absurd oder wäre das dann total grotesk, wenn ich das zu einem Mann gesagt hätte. Und da merkt man halt dann ganz oft schon mal, okay, gut, es ist vielleicht auch nicht so gut, das zu einer Frau zu sagen in der Situation, ja.
Okay, also Umkehrung ist immer genau. ein guter, genau. Wie soll man sagen, qualitätssicherer.
Mhm. Aber das geht halt dann, also wie gesagt, ich habe ja vorher schon gesagt, dass nicht jede Form von Sexismus notwendigerweise bösartiger Sexismus ist. Es geht so weit wie zum Beispiel, wenn jetzt um den Frauentag herum ständig von starken Frauen gesprochen wird, kann man sich auch überlegen, würde ich umgekehrt genauso von starken Männern sprechen oder ist das nicht eh schon logisch, weil in meiner Vorstellung von Mann schon stark impliziert ist und ich es nur bei Frauen dazu sagen muss. Also Sexismus geht halt eben, es geht halt nicht nur um bewusst gesetzte Handlungen, die böse gemeint sind oder sexistisch gemeint sind oder diskriminierend gemeint sind, sondern es geht auch um so verinnerlichte Vorstellungen, die für uns alle komplett normal sind. Und es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir regelmäßig sozusagen das evaluieren, wie wir Frauen und Männer unterschiedlich bewerten, wie wir ihnen unterschiedliche Eigenschaften zuschreiben, wie wir unterschiedlich über sie sprechen, wie wir ihnen unterschiedlich zuhören.
So. Mhm. Und glaubst du, wird da genug evaluiert? Also ich meine jetzt so gesamtgesellschaftlich, hast du das Gefühl, da passiert was?
Ich glaube, dass in letzter Zeit auch so durch die Popularisierung von verschiedenen feministischen Ideen und insgesamt auch der MeToo-Bewegung doch einiges passiert. Ich glaube, wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns. Und ich glaube, es wird noch ganz lang ein Thema sein, aber ich habe schon den Eindruck, dass in letzter Zeit doch einiges passiert in diese Richtung, ja.
Ein kleiner Hinweis oder was mir noch eingefallen ist zum Thema Umkehrung, das interessiert vielleicht auch den einen oder die andere Zuhörerin. Es gibt ja schon länger so einen lustigen Twitter-Account, der heißt Man Who Has It All und der arbeitet genau mit dieser umgekehrten Welt sozusagen aus einer Frauenperspektive, was man alles über mit durch Männer sagt und jetzt seit kurzem gibt es auch ein deutsches Pendant dazu, das heißt das bisschen Arbeit. Wo, ich habe mir da nur ganz kurz mal, um die Absurdität ein bisschen vielleicht vor Augen zu führen, lese ich uns allen jetzt ein kurzes Zitat vor. Zitat, heute 4 Vorstellungsgespräche. Stefan brachte alle Qualifizierungen mit, aber soll ich das Team wirklich von einem Mann im zeugungsfähigen Alter leiten lassen? Mal ganz ehrlich, da suche ich ja im Jahr darauf direkt einen Nachfolger. Also das ist, man würde sagen, okay, das ist absurd, aber eben genauso findet diese Umkehrung statt.
Und was ich bei Man Who Has It All auch ganz toll fand, ist, da gab es so ein Meme, wo stand, ich bin so froh, dass ich eine Frau habe, die mir im Haushalt hilft, ich bin so dankbar. Es ist auch ein Sexismus, der ganz oft artikuliert wird, dass wir davon ausgehen, dass Männer sozusagen nur die sind, die zuarbeiten und der Frau helfen, die die eigentliche Aufgabe hat, im Haushalt was zu tun. Diese Umkehrungen sind auch hilfreich, wenn wir Medien konsumieren, weil Sexismus natürlich auch medial ganz oft vorkommt. Und es ist eine gute Übung, glaube ich, auch so für den Alltag, wenn man sich das nächste Mal einen Film anschaut, sich mal zu überlegen, wie werden das, wenn jetzt die Geschlechterrollen umgekehrt werden. Wie absurd wäre das eigentlich?
Haufenweise gute Tipps heute bei uns. So, dann sage ich ganz lieben Dank an Beatrice. Danke, dass du hier warst und deine Expertise mit uns geteilt hast. Auch nochmal vielen herzlichen Dank an die Plattform euderitsexism.com, eine Plattform, die es erst seit Sommer 2019 gibt, von 2 Frauen gegründet und eigentlich ein anonymes Tool ist, wo man eben Sexismus-Erlebnisse teilen kann. Super, dass wir hier kooperieren konnten. An der Stelle vielleicht noch ganz kurz. Die sind auch ganz aktiv auf Instagram unter ebenfalls dem Titel Euder It's Sexism. An der Stelle nochmal was. Beatrice möchte ich auch noch ganz herzlich empfehlen als Podcast-Kollegin. Sie produziert den feministischen Podcast Große Töchter, der einerseits immer wirklich tolle Gesprächspartnerinnen bereitstellt und vor allem auch für mich persönlich feministische Spitze-Zugänge auch nochmal ganz anders beleuchtet und ist immer ein super Erlebnis. Also anhören und folgen. Große Töchter heißt der Podcast. Das war's von uns. Ich bin Barbara Haas und war gemeinsam mit Magdalena Pötsch diesmal inhaltlich verantwortlich, eher Kapella für Produktion und Schnitt. Danke an alle, die dabei waren. Danke an euch und habt eine feine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Baba.